Herzlich willkommen zur 399. Folge des Sneakpods. Wir haben uns ein Taxi gekapert und fahren damit quer durch die Stadt. Heute besprechen wir seit langer Zeit mal wieder drei Sneakfilme, die wir auch alle gesehen haben. Also jeder hat zumindest einen davon gesehen. Mit mir hier die Frau mit dem Goldfischglas. Sie ist zurück. Claudia Nördinger.
Blub. Ah, das war der Fisch. Ja. Ist da überhaupt ein Fisch drin oder ist es nur ein Goldfischglas?
Nee, da sind sogar zwei drin.
Okay.
Und hinten auf der Rückbank unser Filmdealer mit den dicken Fingern. Das ist Robert Krüger.
Ich hätte hier noch so einen, die kriegt man hier noch gar nicht. Die sind egal. Kauf sie einfach alle. Stefan Giesbert ist nämlich der bärtige Taxifahrer.
Das stimmt. Ich habe gar keinen Bart.
Stimmt, du hattest keinen Bart, aber du hattest irgendwie so viel Haare und Fell auf dem Armaturenbrett.
Das stimmt. Taxi Teheran. Worum ging's?
Ja, wenn man das so genau zusammenfassen könnte. Also Taxi Teheran ist ein Film von Jafar Panahi, ein iranischer Filmemacher, der, also erstmal kurz zu seiner Hintergrundgeschichte, ist irgendwie, hat er ein langjähriges Berufsverbot auferlegt bekommen. Ich glaube, er war auch im Gefängnis. Und weil er Filme macht, die da dem Regime nicht gefallen. Und jetzt hat er diesen Film gemacht und seine erste Idee war, er setzt sich in ein Taxi und versteckt da ein paar Kameras im Armaturenbrett, fährt damit ein bisschen rum und filmt Begegnungen mit ganz normalen Menschen. Das hat dann wohl erstmal nicht so funktioniert, weil irgendwann haben Leute diese Kameras entdeckt und wollten dann doch nicht mehr gefilmt werden. Also hat er dann diesen ganzen Film nochmal angefangen mit Schauspielern und das soll so aussehen, als ob es ganz normale Leute sind, es sind aber Laiendarsteller und es passiert genau das, was er ursprünglich vorhatte. Er fährt durch die Straßen und für uns sieht es so aus, als ob er ein normaler Taxifahrer ist, der halt Kameras in seinem Taxi hat und dann steigen Leute zu, manche erkennen ihn und wissen, dass er Panahi ist und demzufolge dieser kritische Filmemacher und unterhalten sich dann auf einer Ebene mit ihm, die halt wissen, wer er ist und dann so Vermutungen anstellen von wegen, sie machen doch hier einen Film und was wird denn das und erzählen sie mal und so. Und dann gibt's andere Personen, die das so darstellen, als ob er eben nicht erkannt wird und so ganz normale Alltagssituationen, an denen wir teilnehmen dürfen. Teilweise dramatische, teilweise völlig banale. Und ja, manche merken dann auch, dass er der absolut untalentierteste Taxifahrer der Welt ist, der überhaupt nicht weiß, wo alles ist und wo er hin muss. Und wir kriegen eben einen Einblick in wie das so ist, wenn man in Teheran Taxi fährt. Und natürlich kommen dabei dann relativ unterschwellig, relativ beiläufig so ein paar Themen der iranischen Gesellschaft zum Tragen, eben wie das so ist mit wird darüber geredet, wie was für Strafen unter Umständen gefordert werden bei gewissen Verbrechen wie Diebstahl oder so und ob man die Scharia nicht härter auslegen sollte oder doch nicht und Themen wie was für Filme kann man machen im Land. Wir hatten eben in der Einleitung, hat mich der Stefan als der Filmdealer vorgestellt, es gibt eine Figur, der schmuggelt quasi Filme ins Land, westliche Filme, die man sonst da nicht kaufen kann und verkauft die unter der Hand, auch Serien und ganz am Schluss fährt er mit seiner Nichte im Auto rum und die muss einen Film für die Schule drehen und erzählt uns dann, was die Lehrerin so gesagt hat, worauf man achten soll, wenn man einen Film macht und was man zeigen darf und was nicht und das muss ein vorzeigbarer Film werden und das ist natürlich ganz schön der Bezug auf den Film an sich selbst, der natürlich auch ein vorzeigbarer Film werden musste oder eben wahrscheinlich nicht geworden ist. Stefan, wie fandst du das?
Ja. Ja, ich fand's ziemlich anstrengend. Ich hatte am Anfang, als es losging, habe ich mir so, ach, das ist hier der hat bei der Berlinale den goldenen Bären gegriffen. Ich wollte gerade Löwen sagen, aber das ist ja der Bär. Hat den großen Preis, die Goldmedaille in Berlin gewonnen. das spricht natürlich erstmal für den Film natürlich. Aber ich hatte schon einiges gehört und dachte mir jetzt so, so einen ganzen Film angucken, wie jemand im Taxi umherfährt und quasi da lokale Probleme erzählt. Ich hatte nicht so viel Lust auf den Film, aber am Ende war ich doch irgendwie gut unterhalten, habe das Gefühl gehabt, ich habe was mitgenommen aus Teheran und war auch über die Montage, über die Art, wie der Film also gefilmt ist jetzt nicht so spannend, weil da stehen irgendwie, weiß ich nicht, 4 oder 3 Kameras, die reinmontiert sind, und er schneidet hin und wieder auch nochmal auf eine Kamera, die im Bild ist, also wo jemand irgendwas filmt, da schneidet er auch hin, aber sonst ist es halt wirklich stur irgendwie eine Kamera oder 2 Kameras, die vorne sind, die rausgucken oder beziehungsweise nach hinten, je nachdem, wie man sie dreht, und eine auf dem Rücksitz, nach hinten, die rausschneidet, und sonst ist nicht mehr. Also da ist auch nicht so mal eine Außenansicht von dem Taxi, gibt's nicht. Es gibt dieses Taxi und es gibt dieses Inn, und wie das montiert ist und wie er auch an manchen Szenen es einfach laufen lässt. Also dann reden die darüber, dann diskutieren die, aber es passiert nichts. Es ist nicht so, okay, jetzt schneiden wir mal um oder wir lassen das Taxi mal vorbeifahren oder wir spielen mal eine Musik ein, sonst irgendwas. Nö, lässt es einfach so laufen. Dann, ich glaube, eine Stelle gibt es mit den beiden Frauen, mit dem Goldfisch, wo er es einfach mal laufen lässt. Aber sonst ist es wirklich so, wo er schneidet. Sonst lässt er einfach laufen. Und ich fand das eine ganz besondere Art, einen Film zu machen. Und also während des Schauens gefiel er mir dann immer besser. Und jetzt, wo ich ein paar Tage drüber nachgedacht habe, finde ich ihn eigentlich immer toller. Also ohne, dass ich jetzt sage, wow, den muss ich unbedingt sofort wieder gucken. Aber es war schon ein Erlebnis, diesen Film gesehen und erlebt zu haben.
Aber was ich sagen muss, ist die Tatsache, dass es Laiendarsteller sind, und die Tatsache, dass man das offensichtlich auch transportieren wollte mit den deutschen Synchronstimmen, hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Weil gerade auch die deutschen Synchronstimmen, entweder waren das auch Laien-Synchronsprecher, das weiß ich nicht, oder es waren normal, sagen wir mal, professionelle Synchronsprecher, die versucht haben, laienmäßig zu sprechen, und das klang richtig, richtig schlimm. Also sowohl die alten Frauen auf der Rücksitzbank, die ganze Zeit rumgemeckert haben, und die Frau mit dem verletzten Mann, die ganze Zeit so ein komisches Jaulgeräusch von sich gibt in einem Dauerton, als auch am Schluss die Nichte, was, glaube ich, eine erwachsene Frau war, die Kinderrolle gesprochen hat und die so überchargiert hat, das war fürchterlich anzuhören. Da hat mich der Film einfach aufgeregt und mich auch vom Inhalt abgelenkt, weil die Synchronstimmen so fürchterlich schlecht waren. Wie gesagt, im Original sind es Laiendarsteller, jetzt, das können wir unmöglich bewerten, wie das in der Originalsprache klang. Das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Es ist schon interessant, was man für Einblicke in das iranische Leben bekommt. Allerdings glaube ich, ohne tieferes Verständnis der Kultur geht dir ganz viel verloren. Also ich glaube, wir kriegen da wirklich nur so die Oberfläche mit. Also so 1, 2 Dinge, die ganz plakativ diskutiert werden. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich in den Nuancen und noch viel mehr drin, wo man irgendwie, also wenn man jetzt Iraner wäre oder man wäre da mal länger gewesen oder so, glaube ich, dass der ihm noch viel mehr geben kann, als wir jetzt mitkriegen mit relativ oberflächlichem Wissen über das Land.
Na gut, aber ist das eine Kritik an dem Film? Würdest nee, das du ist sagen, der Film müsste plakativer sein? Oder?
Nee, es ist einfach nur, dass ich das Gefühl habe, dass ich da wahrscheinlich an vielen Stellen Langeweile empfunden habe, die möglicherweise sehr aussagekräftig gewesen wären, wenn ich mehr wüsste.
Okay.
Und deshalb, auf mich wirkte er an vielen Stellen langweilig, und ich dachte mir, Menno, ja, okay, die reden da und darüber, ich hab's kapiert, aber er hat die langen Diskussionen mit diesem Filmverkäufer zum Beispiel, mir kam der nur so vor, als ob er eine Comicfigur sein sollte. Und na klar, es wurde darüber gesprochen, dass da Filme schwer zu bekommen sind und so weiter, aber das ging dann doch unverhältnismäßig lang. Und die Episode mit den 2 Frauen, mit dem Goldfischglas, die ist mir vollkommen unverständlich. Also das ist eine ganze Episode von ich weiß nicht, 10 Minuten oder so in dem Film, wo ich keine Ahnung habe, was mir das sagen soll. Wirklich keine. Ich nehme das einfach nur als zwei Frauen wahr, die aus irgendeinem komischen, abergläubischen Grund mit einem Glas voll Goldfischen zu einer Quelle wollen. Und ich verstehe nicht, was das mir irgendwie sagen soll. Diese ganze Szene ist mir komplett schleierhaft. Und ich unterstelle dem Filmemacher aber durchaus, dass das eine Aussage hat, die ich einfach nur nicht kapiere, weil ich irgendwas nicht weiß. Und insofern lässt er mich an manchen Stellen ratlos zurück und langweilt mich dann auch. Was vielleicht einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ich nicht so wahnsinnig viel über den Iran weiß. Und es dann aber auch aus dem Film auch nicht lerne. Hm. Oder Stefan, wie ging dir das mit der Szene mit den Goldfischen? Die ist irgendwie ein bisschen lustig, aber mehr auch nicht.
Ja, genau. Die ist ein bisschen ulkig, steuert aber quasi beim Einsteigen schon auf den Gag hin. Und dann passiert aber einfach noch zu lange Gedöns.
Ja, und dann dann ist halt auch die Reaktion so ein bisschen seltsam unrealistisch. Also wir wollen es jetzt wahrscheinlich nicht verraten, was passiert, aber irgendwie kann sich auch jeder denken. Ich hätte an seiner Stelle dann irgendwie mich aufgeregt oder sonst irgendwas. Aber wie das dann alles weitergeht, ist so, dass du denkst, hä?
Ja, aber er spielt ja keinen Taxifahrer, sondern er ist er selber. Also er ist ja der Filmemacher, er ist ja nicht der Taxifahrer.
Ja, also was er toll macht, ist, ja, mein Gott, dass er ist manchmal, halt so. Dass er manchmal durch so Lächeln oder so ein bisschen irritiert gucken oder so, kommentiert er manchmal, ohne was zu sagen, die Situationen so ein bisschen. Und da kann man versuchen, so ein bisschen mitzukriegen, wie ob das jetzt wirklich so absurd ist in dem Kontext, wie wir das jetzt empfinden, oder ob das scheinbar eher normal ist. Manchmal gibt er der Sache durch seinen Gesichtsausdruck, der oft groß auf Name zu sehen ist, weil eine Kamera immer so auf ihn gerichtet ist, gibt er der so eine Sache so ein bisschen Kontext, aber ich glaube wirklich, wirklich, dass mir ganz viel durchgegangen ist einfach, weil ich es nicht verstehe.
Ja,
also es klingt gut. Stefan, ja, du zuerst. Es war nicht inhaltlich, klingt schon so nach Festivalkost irgendwie, aber wie ist es in der Sneak? Wie fanden die Leute das?
Ich glaube, es sind viele rausgegangen. Wir saßen zu weit vorne, um das richtig mitzubekommen. Ich habe nur hinterher von ein paar Leuten gehört, so, boah, da sind aber viele rausgegangen heute. Also das ist nicht so, glaube ich, nicht, oder weiß ich, ist nicht sehr sneaktauglich. Ich glaube, der Film ist wirklich gut, ja, entweder Festival, wenn die Leute eh wissen und sich, keine Ahnung, vorbereiten können, oder wenn man eben jemanden hat, der es für einen einordnet. Also wenn da jemand ist, der im Iran gelebt hat oder sich da gut auskennt oder mit dem Regisseur gesprochen hat oder keine Ahnung, der einfach das versteht und für mich einordnen kann, sagen kann, okay, hier, guck mal, an der Stelle wird das und das passieren. Da musst du im Hintergrund wissen, dass so und so und so und so und so ist und diese Quelle, von der alle reden, das ist halt diese wichtige Quelle, und wenn man da hinfährt, dann ist sowieso schon mal klar, dass und so weiter. Also das wäre durchaus was mir vermutlich helfen würde oder geholfen hätte. Aber in der Sneak kannst du natürlich nicht machen, dass da jemand vorne hinstellt, der den Film erklärt. Besonders wenn es ein Überraschungsfilm ist.
Ja, also diese ganze Thematik zum Thema Filmzensur und so weiter, das sind halt auch die Themen, die man im Vorfeld, als die Berlinale Berichterstattung war, halt gehört hatte, dass er auch diese SD-Karte irgendwie aus dem Land schmuggeln musste und alles Mögliche. Das wird im Film selbst am Schluss auch thematisiert. Auch die Sachen über Verbrechen und wie Verbrechen im Iran bestraft wird. Da gibt es eine Episode auch am Ende mit der Nichte und seinem ehemaligen Nachbarn und ganz am Anfang des Films mit einem Taxigast. Das macht so ein bisschen so eine Klammer um den Film, und das sind so Themen, die man noch nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, viele Sachen, die man nicht so einordnen kann, und dann halt auch die Tatsache, dass der Film im Grunde keine Geschichte erzählt, sondern einfach nur Episoden aneinander reiht, die nur ganz vage miteinander verknüpft sind, oder mir ist da auch schon wieder an der Stelle was durchgegangen. Aber das ist halt so, es hat keinen dramaturgischen Bogen oder irgendwas. Es ist einfach, es steigen Leute in das Taxi ein, und was im Teheran offensichtlich üblich ist, was in Deutschland, glaube ich, nicht so vorkommt, es teilen sich da Leute, die sich gar nicht kennen, Taxis. Also es ist durchaus üblich, dass man mit einem Taxi fährt und wenn es nicht voll ist und es stehen Leute am Straßenrand und winken wollen in die gleiche Richtung, dann steigen die einfach zu. Was dann natürlich witzig ist für so einen Film, weil dann auch Interaktion unter Fremden besteht, nicht nur zwischen dem Taxifahrer und seinem Fahrgast, der gerade eingestiegen ist, sondern auch dem zweiten und dem dritten Fahrgast, die sich alle gar nicht kennen. Und dann eben so, ja, da gibt es Fahrgäste, die sagen, ich zahle ihnen mehr, aber lassen sie niemanden zusteigen, ich möchte alleine fahren und solche Dinge. Das ist witzig, aber irgendwie, es trägt halt nicht über den kompletten Film und es hat halt keinen Spannungsbogen. Und der Fakt, auch wenn die letzte Geschichte vielleicht ein bisschen dramatischer ist, aber die ist nicht irgendwie bezogen auf die vorderen. Und das machte, glaube ich, in der Sneak auch einen Großteil dessen aus, dass die Leute irgendwann gedacht haben, worum geht's hier eigentlich, was will das von mir? Und dann halt gegangen sind. Wenn sie auch vielleicht den Kontext nicht kennen, unter welchen Umständen der Film entstanden ist, dann glaube ich, da, oder hat man halt auch so aus den Kommentaren gehört, die man so um sich rum hörte, dass die Leute sagen, was war das denn? Was wollte das mir sagen? Es hatte keine kohärente Geschichte. Was war das denn für ein Film? Also viele Leute blieben da, glaube ich, einfach sehr verwirrt zurück. Ja, wenn wir dem Punkte geben müssen, bin ich auch schwer, tue ich mich schwer, das zu bewerten.
Das ist echt schwer.
Also ich kann den kann man nicht mit irgendwelchen herkömmlichen Filmen, die wir hier normalerweise besprechen, irgendwie in eine Relation setzen. Wie gesagt, es hat mich nicht wahnsinnig gut unterhalten. Ich fand es aber auf einer Ebene irgendwie interessant. Also es hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn sein ursprüngliches Konzept funktioniert hätte, dass er tatsächliche, echte Geschichten von der Straße erzählt. Die Tatsache, dass ich wusste, dass das alles Schauspieler sind, und man merkt es dem Film auch an, dass es Schauspieler sind. Es passieren einfach zu absurde Dinge zwischendrin. Dass das geschrieben ist, hat irgendwie so ein bisschen die Faszination weggenommen. Ich hätte gerne wirklich echtes Teheraner Leben kennengelernt. Wahrscheinlich wäre es dann weniger pointiert und es wären weniger Dinge passiert. Also man hätte dann wahrscheinlich viel, viel mehr aufnehmen müssen und die Sache und das Risiko für ihn war so schon groß genug und wäre dann sicherlich noch unmenschlich größer gewesen. Aber irgendwie, es hat für mich nicht richtig funktioniert. Trotzdem, ich weiß nicht, kann ihm jetzt irgendwie nur 5 Punkte oder so. Also es ist schwer. Ich kann den irgendwie nicht in Relation setzen zu anderen Sachen.
Stefan?
Also mir hat er schon besser gefallen als 5 Punkte. Während ich ihn geschaut habe, war ich auch so, naja, gut. Aber so im Nachhinein, das ist so ein Film, der nachwirkt. Von daher gebe ich 6,5 und empfehle unseren Hörern, die sich diesen Film anschauen möchten und die das Thema interessiert, es vielleicht mal mit Vorbildung klingt jetzt so gemein, aber eben, dass man sich noch ein bisschen mehr darüber, über den Film und über das Drumherum informiert, um ihn dann vielleicht auch noch besser zu verstehen und besser genießen zu können. Weil es ist eine andere Art, Film zu schauen. Also das finde ich das Spannendste. Es ist halt nicht eine Hollywood-Produktion, es ist nicht eine deutsche Produktion oder eine französische, die wir auch manchmal sehen, oder UK, sondern es ist aus dem Iran, es ist aus dem Nahen Osten, es ist eine ganz andere Art, eine ganz andere Atmosphäre. Es ist, ja, ganz anders.
Es ist definitiv jedenfalls kein Film, in den man so in dem Sneak-Kontext reingeworfen werden möchte. Wenn man sich dann darauf einlässt, wenn man vielleicht vorher viel gelesen hat über den Film oder irgendwelche Artikel gelesen hat, ein Interview mit dem Macher oder es mit jemandem schaut, der mal im Iran gewesen ist. Ein Kumpel von mir war kürzlich im Iran. Also wenn der dabei gewesen wäre, vielleicht hätte er was erklären können. Aber ja, er war halt nicht dabei. Und man wird halt so in der Sneak relativ unvermittelt da reingeschmissen und denkt sich, oh fuck, jetzt würde ich gerne erstmal Pause drücken und irgendwie noch ein bisschen was darüber lesen und dann könnten wir weitergucken. Aber die Chance hast du dann halt nicht mehr. Du sitzt dann da und dann geht's los und jetzt guckst du das. Und in dem Kontext hat es nicht funktioniert für mich.
Klingt aber jetzt ja auch nicht so wie so ein klassischer Kinofilm, oder? Also nee, das ist ja sowas, was sicherlich irgendwo im Nachtprogramm landet und was man dann irgendwann mal auf einem dritten Programm oder sowas zufällig sehen kann vielleicht. Und vielleicht ist es dort dann auch richtiger. Heutzutage hat man ja immer nebenher noch den Tablet oder was auch immer und fängt dann an, eifrig nachzulesen oder so, wenn man Dinge nicht versteht oder
Ja, und vor allem ja, hast du da dann auch...
Sucht sich den Kontext zu sau.
Genau, zusammen. Da hast du dann deinen Festplattenrekorder und kannst das Ding einfach auf Timeshift stellen, es kurz anhalten und dir irgendwie den Kontext verschaffen, den du brauchst.
Würdest du sagen, würdet ihr sagen, dass man dann da dabei bleiben würde? Also wenn man so einem Film im Nachtprogramm begegnet, oder sagt man irgendwie so, oh nee, das führt ja nirgendwo hin? Oder könnt ihr euch schon vorstellen, dass er da ein Publikum findet?
Ich kann mir schon das gut vorstellen, dass das da ein Publikum findet. Ich fand, es ging ja auch uns, also mir jedenfalls so. Wir haben ja dann durchaus gleich mal das Handy gezückt und ein bisschen quer gelesen in der Wikipedia und IMDb und was man schnell so an Artikeln findet, einfach um sich selber da so ein bisschen besser einordnen zu können. Und also mir hat das dann schon geholfen, da ein besseres Verständnis für den Film zu bekommen. Halt nicht so umfassend, wie ich es gebraucht hätte oder wie es vielleicht noch sinnvoller gewesen wäre, damit ich den Film total super und Lieblingsfilm, na, vielleicht nicht, aber eben um ihn noch besser verstehen zu können.
Also mir hätte es geholfen, wenn die Synchronsprecher besser gewesen wären. Weil er hatte durchaus witzige Momente. Also es gab viele Sachen, aber dieses Kind zum Beispiel am Schluss, es war so furchtbar.
Ja, oder OV mit Untertiteln halt.
Ja, zum Beispiel, da hätte ich wahrscheinlich
also vielleicht hilft das auch durchaus, wenn man da noch dieses Arabisch, was sprechen die da?
Arabisch? Nennen sie nicht Araber, da gehen sie dir an die Gurgel, das sind Perser.
Iranisch? Perser?
Persisch.
Farsi sprechen sie.
Farsi, ja.
Okay. Ach, ja, es tut mir leid. Ja, also wenn man da die Originalsprache gehört hätte, einfach um dieses Gefühl von der Stadt noch mehr zu bekommen. Könnte durchaus sein, aber vielleicht auch gerade nicht.
Gut. Ich glaube, das reicht zu diesem Film. Taxi Teheran heißt er, von Jafar Panahi. Er hat irgendwie alles gemacht. Also der Abspann ist auch toll. Da steht irgendwie 20 Mal sein Name.
Sonst niemand.
Weil er die ganzen Namen der Leute, die sonst da mitmachen, auch schützen muss, glaube ich. Weil das halt auch im Endeffekt ein Film ist, der da so im Iran nicht gezeigt werden darf, weil er eben kritisch ist. Und ja, demzufolge steht da überall nur sein Name und sonst keiner. Ich glaube, im Abspann stand dann auch irgendwie drin, dass der Abspann eines Films von irgendeiner Zensurbehörde abgenommen werden muss und demzufolge hat dieser Film keinen.
Genau. So ungefähr. Kannst du mir aus einem ganz bestimmten Grund einen Gefallen tun, dem Verhältnis, jetzt ist ja auch so ein Roadmovie, zu Mad Max einordnen?
Nein. Kann ich nicht.
Ich habe nur weniger
Autocrashes drin als in X. Aber es ist auch Blut drin, also so ist nicht.
Ja, ich habe nämlich von einem unserer Hörer die Beschwerde erhalten, der jetzt irgendwie unsere letzten 5 Folgen bei einem sonntäglichen Radtraining hintereinander weggehört hat. Und es ist ihm ganz schön auf die Nerven gegangen, dass wir jede Woche über Mad Max geredet haben. Deswegen wollte ich jetzt kurz Mad Max ansprechen.
Schön. Tja. Es steht mir alles noch bevor. Ich höre ja im Moment keine Podcasts mehr. Deswegen, ich habe nichts gehört von letzten halben Jahr. Von euch oder von Mark Kermode oder irgendwem. Deswegen, bin da etwas hinterher.
Das werden anstrengende Wochen.
Naja gut, aber ich habe ja irgendwie, also zumindest bei Kermode habe ich ja damals, als ich angefangen habe zu hören, auch in wenigen Monaten den Backkatalog, der noch verfügbar war, weggehört. Ich meine, wenn man dann mal dabei ist und irgendwie eine Pendelstrecke oder irgendwas hat, dann geht das ja immer relativ schnell.
Ja, das stimmt wohl. Aber du bist wieder im Sneakpot und du gehst auch wieder regelmäßig in die Sneak.
Ja, aber ich muss da gleich einen Doppeldisclaimer vorweg schicken. Und zwar ist es ja so, ich war ja vor 3 Monaten, hatten wir den ersten Kinoversuch und habe ich ja im Podcast berichtet, dass das hier an der Heimatfront sehr schwierig war. Also ich zurückkam, das Baby zwar schlief, aber Marc mir berichtete, dass sie 2 Stunden ganz fürchterlich geheult hat und dann mehr oder weniger in Ohnmacht gefallen ist. Und deswegen habe ich mich eine Zeit lang eigentlich nicht mehr getraut, ins Kino zu gehen. Und jetzt war ich eben wieder. Allerdings ist es schon so, dass zu wissen, dass zu Hause möglicherweise ein heulendes Baby ist, was sich vom Papa dann nicht beruhigen lässt, ändert so die Grundeinstellung zur Sneak schon sehr. Und diese Sneaker-Ehre, dass man sagt, ich halte das durch, außer es ist wirklich ganz, ganz schlimm, das ist jetzt einfach nicht mehr so. Also im Moment ist es auf jeden Fall nicht so. Gehe rein und wenn ich keine Lust habe, den Film zu sehen, nicht mal auf so einem ganz niedrigen Niveau, was es ja auch manchmal gibt, dann gehe ich nach Hause, weil ich einfach das nicht fair finde, dass ich eben zu Hause den Markt da eventuell kämpfen lasse. Und außerdem ist es auch zum Teil so, dass mir dann einfach die Stunde Schlaf oder so, die ich noch mehr hätte eventuell, ist mir wertvoller als im Moment eben, als irgendeinen schlechten Film zu sehen. Und deswegen ist es tatsächlich so. Ja. Deswegen ist es tatsächlich so, dass ich beide Filme nicht bis zum Ende, nicht mal annähernd bis zum Ende gesehen habe. Also der erste Film, den ich gesehen habe, war vor 3 Wochen oder so, war der Film zu der Serie Entourage, die ich nie gesehen habe. Allerdings wurde mir auch gesagt, dass das nicht unbedingt jetzt sich an ein weibliches Publikum richtet. Ich weiß nicht, also da können wahrscheinlich die Hälfte unserer Hörer wissen da mehr zu als ich. Es geht eben um einen Schauspieler in Hollywood und seine Freunde, die mit ihm rumhängen aus seiner Kindheit noch und keine Ahnung, und sie erleben lustige Dinge und treffen Frauen und keine Ahnung. Es ist halt. Und die Serie lief ja über, weiß nicht, 8 Staffeln oder sowas und war sehr, sehr erfolgreich. Und dann wurde sie abgewickelt und dann sollte es eben noch einen Film geben und den gibt es jetzt. Und wir sind in die Sneak gegangen und der Film fing an und ich fand ihn wirklich vom ersten Moment an ganz, ganz öde. Wir wollen überhaupt nicht darüber reden, dass das Frauenbild und so, also da könnte man sich totreden. Ich habe auch von jemandem gehört, ich kenne die Mark Kermode-Besprechung zu diesem Film noch nicht, aber ich habe von jemandem gehört, dass Mark Kermode sich unendlich über den Film aufgeregt hat und ihn gehasst hat. Also es gibt vieles, was man an dem Film, auch soweit ich ihn gesehen habe, verachten kann, aber ich fand ihn vor allen Dingen einfach öde. Ich fand ihn total unlustig. Von den Witzen, die jetzt in dem Teil, den ich gesehen habe, haben vielleicht 2 fast gezündet und alle anderen fand ich unendlich öde. Und was dann passiert ist, nach ungefähr, ich glaube, 20 Minuten oder sowas, war plötzlich das Bild weg im Kino. Der Ton lief weiter, aber das Bild war weg.
Da wurde es für dich dann lustiger.
Nee, lustig war es immer noch überhaupt nicht. Aber ich meine, es lief
so die
dann
Situation
noch
so, wenigstens lustiger als der ganze Film.
Naja, gut, du wartest dann halt erst. Naja, unangenehmer war es nicht, das kann man schon sagen. Der Ton lief weiter und die haben natürlich, wie das ja heutzutage ist, sitzt ja keiner hinten im Raum mehr und keiner merkt das sofort. Da muss dann eben erstmal jemand sich beschweren gehen. Also es lief eine ganze Zeit weiter. Dann irgendwann ging der Ton auch aus, dann dauert es. In der Zwischenzeit nutzen eine ganze Menge Leute die Pause, um zu gehen. Wir haben noch gesessen und gewartet, wobei ich mit mir gerungen habe, das muss ich schon sagen. Ja, und dann ging der Film wieder los und zwar von vorne und dann sind wir gegangen.
Oh Gott.
Das war einfach so für mich die Vorstellung, jetzt dieselbe öde Sache nochmal zu sehen und vollkommen unlustig zu finden, auch beim zweiten Mal. Das hat einfach meinen Willen gebrochen, mich diesem Film noch weiter zu widmen.
Das heißt, wenn er durchgelaufen wäre, hättest du es vielleicht gemacht, ihn anzugucken?
Ja, doch, dann hätte ich es wahrscheinlich durchgehalten. Oder, na, ich kann es nicht beurteilen, aber hätte ich es vielleicht durchgehalten. Aber das war einfach, also es war auch lustig, weil eben die Pause, die doch auch relativ lang war, die haben wir noch durchgehalten, aber als dann der Vorspann vom Anfang an losging, haben wir gesagt, nee, das geht einfach nicht. Und ich finde es auch, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. In der Zeit, wo das alles digital ist, warum sollten wir uns jetzt die ganze Soße nochmal ganz von Anfang anschauen? Das ist doch total idiotisch. Also,
wahrscheinlich hat irgendwer mal irgendwie festgestellt, im Kino muss nicht gespult werden, weil
ja,
wird ja immer von Anfang an, da haben sie einen Knopf weggelassen. Ist jetzt eine wilde Theorie, die ich nicht
Wer weiß. Aber deswegen muss ich tatsächlich sagen, also ich habe 20 oder vielleicht 25 Minuten von dem Film gesehen und ich fand es überhaupt nicht lustig. Also wirklich gar nicht. Ich habe schon gehört von verschiedenen auch, dass der Film viel schlechter als die Serie sein soll. Also ich traue mir da kein Urteil über die Serie zu. Aber ich hätte jetzt, nach dem, was ich vom Film gesehen habe, auch überhaupt keine Lust, mir die Serie noch anzuschauen. Deswegen. Mehr kann ich leider zu Entourage nicht sagen.
Naja.
Das war's. Und ich würde mich auch nicht trauen, Punkte zu geben. Dafür habe ich einfach zu wenig gesehen.
Wie ist es denn aber mit deinem anderen Film gelaufen?
Aber, auch nicht besser.
Aber es ist doch schon,
ja.
Ist doch schon ein super schlechtes Bild von dem Kino, dass sie das nicht hinkriegen, also das zu merken und dann wieder dahin zu springen. Was ist
der übelste. Das ist
absurd, oder?
Übelste Kinostümperei, aber mein Gott, Metropolis eben. Was soll man machen? Tja. Ja, und der zweite Film ist der Film Unknown User, so heißt er zumindest in Deutschland. Ich glaube, Unfriended heißt er in den USA und er ist auf Festivals gelaufen und da hieß er Cybernatural. Es ist ein Horrorfilm und irgendwie auch Teenie-Slasher.
Der im Computer stattfindet.
Der im Computer stattfindet. Also wir sehen im Prinzip in einen wir bekommen die Perspektive eines Bildschirms, in dem verschiedene Fenster offen sind, Chat, vor allen Dingen ist es sehr chatlastig, die ganze Sache, aber es sind auch immer mal wieder andere andere Bilder, die, keine Ahnung, Videos und so weiter. Und es fängt an, wir sehen ein Video, in dem eine junge Frau sich umbringt. Und dann sehen wir ein Video, das vorher von ihr gedreht wurde, was eben von der Party, was ganz krass kompromittierend ist und so. Und offensichtlich hat sie sich deswegen umgebracht, weil es dann im Internet zirkuliert ist und so. Und dann erfahren wir, dass jetzt ein Jahr nach diesem Tod ist und die jungen Herrschaften, die sich hier in einem Chatforum versammeln, sind eben Leute, die sie kannten, Freunde von ihr, wenn man so will, aber das ist natürlich ja auch ein bisschen schwierig. Also es handelt sich hier um eine Gruppe von Teenagern, deren Leben offensichtlich zum Teil in diesem Chat-Kontext stattfindet und es geht, also so das Thema, was so ein bisschen drüber steht, ist sowas wie Cybermobbing und so, aber gleichzeitig ist es eben ein Horrorfilm und ein Teenie-Slasher-Film. Und es ist dann relativ schnell so, dass eben die verschiedenen Personen, die an dieser Chat-Unterhaltung teilnehmen, die werden konfrontiert mit einer weiteren Person, die sich als die verstorbene Mitschülerin ausgibt. Also der Unknown User ist eben angeblich dieses Mädchen, was sich umgebracht hat. Und die fängt dann an, die verschiedenen Personen gegeneinander aufzubringen und dann kommen so alle möglichen Sachen ans Tageslicht und so weiter. Und da aus diesem Film, ich habe ihn auch nicht bis zum Ende angeschaut und das liegt einfach daran, dass ich das Genre ja überhaupt nicht mag. Und ich muss auch sagen, es liegt daran, dass ich diese Optik, mit diese Chat-Optik, mit den verschiedenen Bildern und so, wo ich schon das Gefühl habe, das war bestimmt irgendwie realistisch gemacht und so, aber ich finde das halt eine unheimlich monotone ästhetische Erfahrung. Du schaust eben diesen Bildschirm an und dann sind immer diese schlechten Chatbilder von auch, muss man sagen, nicht so tollen jungen Schauspielern, die dann eben so banale Chat-Unterhaltungen führen und ja, und wenn man dann eben noch dazu kommt, dass man das Genre überhaupt nicht mag und nicht gerne erschreckt wird und so, war das einfach für mich auch kein Film, den ich durchhalten konnte. Und auch deswegen bin ich auch aus diesem Film geflohen. ja.
Alleine oder sind mehr gegangen?
Es sind eine ganze Menge gegangen. Allerdings weiß ich nicht. Also ich würde jetzt eigentlich behaupten, wenn man das Genre mag, dann ist es vielleicht gar nicht der allerschlechteste von dieser Sorte. Aber ja, aber es gibt halt mehr Leute, die das Genre auch nicht schätzen, genau wie ich. Deswegen haben doch ein paar mehr Leute aufgegeben, relativ schnell.
Jo. Von dem Film habe ich die Mark Kermode-Besprechung gehört. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich glaube, er fand ihn auch gar nicht so schlecht. Und da ist irgendwie einer Kritik, die man angeblich immer hörte, so hat er das wohl gesagt, entgegengetreten, nämlich die Frage, wieso machen die nicht einfach ihren Computer aus, dann hat der Spuk für sie ein Ende.
Okay.
Aber das hat er dann quasi damit begründet, dass er gesagt hat, naja, für die heutige Generation geht das halt nicht. Computer abschalten ist keine Option. Das, du bist halt drin und da findet das Leben statt. Das ist halt real life für die Kids von heute. Und das würde ich soweit unterschreiben als Nerd. Das war so der einzige Kommentar aus seiner Kritik, an die ich mich erinnere. Aber ich glaube, er fand ihn so schlecht auch nicht.
Ja, also ich würde auch sagen, dass so ein bisschen eben diese Ästhetik und wie die sich dann unterhalten und so weiter, da merke ich auch, da bin ich auch schon so ein bisschen raus. Also ich bin einfach zu alt, um das so richtig, diese Art von Chatkultur so nachvollziehen zu können. Aber sie kam mir schon auch realistisch vor. Also ich hatte das Gefühl, dass der Film was abbildet, was es so auf jeden Fall gibt. Und dann eben dieses, so ein bisschen die Frage, ist da was Übernatürliches im Spiel oder ist vielleicht einer von denen, der hier irgendwie seine eigene Slasher-Show macht und sowas. Das wird dann eben im Prinzip über dieses Medium so drüber gestülpt. Und ja, ich meine, kann man machen. Also für mich war das jetzt nichts, aber ja, also Freunde des Genres können dem vielleicht mehr abgewinnen. Also für mich war zugegebenermaßen ist aber auch, dass der Film anfing eben direkt mit dem Video, wo diese junge Frau sich erschießt. Das war für mich schon, ich sehe sowas einfach nicht freiwillig. Und ein Film braucht ziemlich viel, um mich davon zu überzeugen, dass es nötig war. Also deswegen, und einfach jetzt nur wegen des Thrills oder so, möchte ich sowas trotzdem nicht gesehen haben. Also da hatten wir einen schlechten Start miteinander, der Film und ich.
Jo. Gut, und dann unter den Voraussetzungen möchte man ja auch gar nicht dranbleiben. Also,
richtig. Schon so blöd. Aber, aber wie gesagt, auch deswegen, ich würde auch diesem Film keine Punkte geben, einfach weil ja auch das kann ich nicht beurteilen. Insofern ist die Ausbeute etwas mager. Zwei Filme nicht gesehen und frühzeitig wieder nach Hause gegangen. Bei dem zweiten Film war es tatsächlich auch so, dass ich zu Hause ein sehr, sehr stark heulendes Baby vorfand und es ganz gut war, dass ich nach Hause gegangen bin. Ja, hatte sie sich fürchterlich aufgeregt.
Die lässt sich dann auch von dir wieder locker beruhigen oder ist es auch
leicht vom Vater? Ja, unterschiedlich locker natürlich, nicht immer ist es leicht. Ich meine, gut, eine Sache ist natürlich, ich habe die Geheimwaffe stillen im Zweifelsfall. Das hilft natürlich manchmal. Da kann der Marc halt nichts machen. Aber manchmal ist es auch so, dass auch ohne, dass ich stille, dass ich es eben besser schaffe, sie zu beruhigen. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie an mich viel mehr noch gewöhnt ist, weil ich eben viel mehr Zeit mit ihr verbringe und so. Und sie sich dann eben einfach von mir eher beruhigen lässt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es für einen Marc unmöglich ist, sie zu beruhigen. Aber wenn sie sich dann mal so richtig reingesteigert hat, dann kann es schon sein, dass sie sich nur von mir beruhigen lässt. Und das ist dann zum Teil für einen Marc auch ziemlich frustrierend, weil dann komme ich nach Hause und dann kann es schon sein, dass mehr oder weniger ich sie nur auf den Arm nehmen muss und dann hört sie auf zu heulen. Dann ist immer noch das Problem, wie kriegst du es zum Schlafen und so weiter. Aber das kann schon passieren, dass quasi so auf einen Schlag das dann vorbei ist. Und wenn eben der Marc sich vorher hier eine Stunde abgezappelt hat und versucht hat, sie zu beruhigen, ist natürlich schon ein bisschen frustrierend so. Aber ich meine, es ist halt ein Baby. Und manchmal heult sie und manchmal lässt sich beruhigen und manchmal nicht. Und tendenziell lässt sich von mir ein bisschen besser beruhigen. Aber zum Teil liegt es auch am Stillen. Also, ja.
Okay.
Also diese Abende sind eben immer, und das ist auch schon also es ist aber auch eben für mich noch nicht so ein ganz entspanntes Kinoerlebnis, das muss ich schon sagen. Das ist, also man sitzt dann im Kino und versucht so den Gedanken wegzudrücken, dass es eben sein kann, dass zu Hause jetzt eben richtig, also Baby total am Rande des Nervenzusammenbruchs und Marc eben auch, und sich dann irgendwie so zurückzulehnen und zu sagen, ja, jetzt lasse ich mich mal irgendwie von was Seichten berieseln, das ist schon ein bisschen schwierig, aber ja, es wird jetzt ja alles mit jedem Monat besser und auch ein bisschen einfacher, und ich denke, irgendwann werde ich dann auch wieder wie ein richtiger Sneaker auch Sachen durchhalten, die ich nicht unbedingt sehen will. Allerdings bin ich jetzt auch allein, mein kleiner Bruder ist jetzt ja gerade nach Heppenheim gezogen, und wegen seines Referendariats, und deswegen ist jetzt unsere Sneak-Gruppe für die OV-Sneak zerbrochen, und ich muss jetzt erstmal anfangen, dann neue Leute zu rekrutieren oder sowas.
Ja, jo. Das kenne ich. Alleine ins Kino gehen ist manchmal nervig. aber.
Ja, ich meine, dieses Thema hatten wir in der Vergangenheit schon, aber eben die Motivation, wirklich jede Woche in die Sneak zu gehen, wenn du immer alleine bist, ist ein bisschen schwieriger schon, finde ich. Ja, das stimmt. Erst recht, wenn es eben wie hier mit Baby ein gutes Gegenargument gibt, also.
Ja.
Und wenn dann das Baby so den Tag über ein bisschen unruhig war und so, dann denkst du halt so, ach komm, jetzt bleibe ich zu Hause. Naja. Aber ich habe auf jeden Fall vor, in Zukunft wieder in die Sneak zu gehen, weil ich nicht möchte, dass der Taylor-Lautner-Film Entourage und Unknown User das Sneak-Erlebnis für mich dieses Jahres ist. Also ich muss dringend was für die Statistik tun und mal wieder einen guten Film in der Sneak sehen.
Sehr gut, sehr gut. Lass uns zu Filmen kommen. Bitte, Stefan?
Aber du warst immerhin wieder im Sneakpot. Da freuen sich jetzt alle Hörer und schreiben wahrscheinlich jetzt, kriegen wir die Folge 430 Kommentare.
Ja, die können ja mal bitte was über die beiden Filme erzählen, die ich nicht gesehen habe.
Ja, vielleicht hat ihn ja durchaus jemand gesehen und kann was dazu sagen oder hat einen Blog geschrieben. Ihr könnt es dann auch gerne verlinken oder wenn ihr Podcast gemacht habt, dazu natürlich auch.
Genau. Kommen wir mal zu Filmen, die wir uns freiwillig angetan haben und auch zu Ende geschaut haben. Ich grätsche mal gerade mit meinem rein, weil Claudia hat auch noch einen dritten. Ich habe einen Film aus den 80ern, ich glaube 1984, wenn ich richtig informiert bin, nachgeholt. Und zwar ist der auch von den Machern, von diesen Jim Abrams und David Zucker, also die Kandidaten, die hinter Hot Shots und noch anderen Komödien dieser Machart stecken. Und zwar habe ich Top Secret geguckt, mit Val Kilmer in der Hauptrolle und Omar Sharif hat darin auch noch eine Rolle.
Kilmer, was macht der denn heutzutage?
Ja, ich hatte von diesem Film noch nie was gehört und war dann einigermaßen, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war so ein Rumscrollen im Netflix. Und dann dachte ich mir so, okay, eine Komödie von den Hotshots-Machern aus den 80ern, das ist ja in sich genau meine Baustelle. Und dann spielt er auch noch in der DDR. Insofern muss ich den sehen. Und zwar ist es so, dass ein Musiker, ein Rockabilly-Musiker, der von Val Kilmer gespielt wird, kriegt eine Genehmigung, dass er einen Auftritt in der DDR spielen darf. Und bei der Gelegenheit wird er in einen Geheimagenten Tovabo und ich weiß nicht was noch alles verwickelt. Das heißt, der Film spielt mit den typischen Klischees, die westliche Welt und vor allen Dingen Amerika in den 80ern von der DDR und von dem ganzen Welt hinter dem eisernen Vorhang hat. Da ist so ein kleines bisschen der Deutsche, der immer noch wie Hitler spricht, ist da so ein kleines bisschen im Anklang mit drin, aber eben auch so alles, dass das alles so russisch-militärische Zackigkeit hat und dann sowieso alles komplett überwacht ist und man überall abgehört wird und dass alle Wände und alle Häuser und alle Klamotten grau sind. Dass es natürlich aber auch so eine militärische und politische Oberschicht gibt, die in Saus und Braus lebt. Und dass es natürlich dann auch eine Untergrund-Resistance gibt, die auch seltsamerweise einen französischen Akzent hat, damit es mit der Resistance besser passt. Das ist also ein wildes Durchquirlen von allerlei Klischees aus den 80ern.
Hast du den auf Deutsch oder auf Englisch
geschaut? Ich habe ihn auf Englisch geschaut. Das kann ich auch nur nachhaltig empfehlen, weil dann die deutsch sprechenden Passagen mega lustig sind. Weil die sprechen halt alle Deutsch und zum Teil haben sie da scheinbar Schauspieler gefunden, die irgendwie eine lang zurückliegende deutsche Vergangenheit haben müssen und sich noch rudimentär an einige wenige Sätze erinnern und die dann einfach so vortragen. Und da kommen halt grotesk blödsinnige Satzkombinationen bei raus. Ist dann auch so am Anfang gleich in der ersten Szene, wo er mit dem Zug nach Berlin reinfährt oder über die Grenze generell in die DDR reinfährt, hörst du so eine Radioberichterstattung im Hintergrund auf Deutsch und das sind einfach nur irgendwelche deutschen Wörter wahllos aneinandergereiht. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ist total großartig. Und wenn dann Leute kommen, die sprechen dann Deutsch. Und aber wirklich so, als hätten sie es vor 30 Jahren gelernt und würden jetzt versuchen, irgendwelche Sätze zu sagen. So wie wenn ich jetzt Russisch reden würde. Das ist ganz groteske grotesker Quatsch, das ist dann halt untertitelt zum Teil. Und ich habe ihn dann mal ganz kurz auf Deutsch nochmal umgeschaltet. Als ich fertig war, habe ich nochmal so 5, 6 Szenen auf, mit der deutschen Synchro geguckt. Und da ist dann beispielsweise diese Radioreportage, ist dann halt auch schwachsinnig. Also das ist dann, da werden dann im Radio, werden dann irgendwelche Schmorbratenrezepte oder sowas durchgegeben, die auch irgendwie blödsinnig sind. Aber es ist dann halt korrektes Deutsch und wird ordentlich vorgetragen. Und damit ist so ein bisschen der Gag dann auch weg. Ansonsten, die Gagdichte ist schon relativ hoch. Also das kann man durchaus mit Hotshots vergleichen. Die Gags sind aber auf demselben Niveau. Also da darf man jetzt nicht, da ist viel Slapstick drin, da ist viel Blödsinn drin und viel so Dinge, die im Hintergrund passieren, wo irgendwelche Leute über irgendwelche Dinge stolpern und runterfallen oder irgendwelchen total unsinnigen Quatsch machen. Da muss man, glaube ich, ein Bierchen vorher trinken und in der Laune für sein. Aber als Fan von Hotshots ist mir völlig unklar, wie ich den verpassen konnte, wie ich den bisher nie gesehen haben konnte. Und dann diese Sache mit der deutschen Sprache, dass dann halt so Sachen, da machen sie am Ende, versuchen sie einen Elektrozaun auszuschalten und dann finden sie den großen Schalter, wo man den Elektrozaun ausmacht und da steht dann drauf, das Fenzen switchen. Und du denkst, ah ja, okay, ist der Schalter für den Zaun, was? Hab's verstanden, aber hä? ja, das sollte dann halt auch ohne Untertitel scheinbar für den amerikanischen Zuschauer verständlich sein, was dieser Schalter machen soll. Also hat man sich nur auf ein deutsches Wort, nämlich das, einigen können und hat dann irgendwie so die englischen Wörter so ein bisschen angedeutscht. Ja, dann steht da halt das Fenzen switchen. Und ja, am Schluss stecken irgendwie die Leute von der Resistance in einer künstlichen Kuh und versuchen sich einer Kuhherde beizumischen, um sich irgendwo reinzuschleichen. Also der Humor ist komplett auf diesem Niveau. Aber es hat so durch Omar Sharif und durch so typische Treffen der Agenten an der Ecke, die sich erstmal mit der Losung gegenseitig ansprechen, um zu gucken, ob das der Richtige ist und dann natürlich erstmal den Falschen anlabern mit irgendeiner Losung, die überhaupt keinen Sinn ergibt und der andere ist dann erstmal, hey, was für eine Person halten Sie mich? Und so auf diesem Niveau sind die Witze und ich hab sehr gelacht, ich mochte den irgendwie. Das ist so ein richtig schöner, schwachsinniger 80er Jahre. So die Reise mit dem verrückten Flugzeug und diese oder so ähnlich hieß der, in einem total wilden, ja, ihr wisst, was ich meine.
Darüber hatte Martin mal erzählt, glaube ich.
Ja, so auf dem Niveau ein guter Gag und vor allen Dingen diese Art, wie damals die Amis auf Deutschland blickten oder speziell auf die DDR, fand ich sehr unterhaltsam. Wer den noch nicht gesehen hat und mit dieser Art Humor was anfangen kann, auf jeden Fall mal anklicken.
Okay.
Ja.
Ich glaube, ich schaue ihn nicht. Aber wenn ich Geheimagenten sehen möchte, die sich mit schwachsinnigen Phrasen begrüßen, dann schaue ich lieber ein bisschen Trigger Happy TV.
Ja gut, da wissen die eine Seite der Geheimagenten wissen ja auch nicht, dass sie einer sind.
Da muss ich nur dran denken, da lache ich mich schon kaputt.
Ja, Trigger Happy TV ist ja nochmal was ganz anderes. Da würde ich auch irgendwie mal eine DVD-Box kaufen oder so, wenn es eine geben sollte.
Du kannst auf YouTube fast alles gucken.
Echt? Okay, dann muss ich da mal schon den richtigen Kanal finden. Aber Claudia hat auch noch einen Film gesehen und den sollten wir jetzt auch noch besprechen. Was gab's, Claudia?
Den Lego-Film habe ich endlich gesehen.
Hurra!
Habt ihr den gesehen?
Nein, aber ich weiß, dass Everything Awesome ist.
Genau, Everything is Awesome. Ja, also der stand bei mir, also eigentlich wollte ich ihn damals im Kino anschauen und das ist auch schade, dass ich das nicht gemacht habe, weil es ist ein Film, der auf jeden Fall bestimmt auf der großen Leinwand noch viel verrückter wirkt und ich glaube, dass er einen dann ganz schön mitnimmt. Und ja, jetzt habe ich ihn eben auf DVD gesehen und es ist leider ein bisschen so, dass die Tatsache, dass alle, die mir darüber berichtet haben und alles, was ich an Kritiken gehört und gelesen habe, so begeistert war, hat wahrscheinlich meine Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch geschraubt. Und ich war dann ganz klein bisschen enttäuscht. Also es ist so, dass, ich weiß nicht, jeder, der sich ein bisschen für den Film interessiert, weiß ja eh oder hat ihn sowieso schon gesehen, geht eben um einen Bauarbeiter, Lego-Bauarbeiter, der irgendwie so total normal ist und nie einen interessanten Gedanken hat und so. Und plötzlich soll er quasi The One sein, also der große Retter, der die Lego-Welt vor einem ganz bösen Typen rettet und so. Und das verwundert ihn selbst auch so ein bisschen, weil er nie auf die Idee gekommen ist, dass er so besonders ist oder so. Aber ja, wenn die anderen das sagen, dann wird das schon so sein. Und dann befinden wir uns ganz schnell eben in einer wilden Jagd mit irgendwelchen verrückten Figuren und komischen Fluggeräten. Und es passiert einfach visuell wahnsinnig viel. Das Ganze eben in dieser Lego-Optik. Und das ist, also optisch ist es auf jeden Fall unglaublich toll gemacht. Und der Film ist bis zum Rand voll mit lustigen kleinen Einfällen. Allerdings, mir ging es ein bisschen so, dass ich ihn eben so ein bisschen so eine Ansammlung von lustigen kleinen Einfällen fand. Und dass mir zum Teil so ein bisschen der größere Erzählzusammenhang gefehlt hat. Es ist zwar eine Geschichte da und so, und die wird auch erzählt, und gegen Ende bekommen dann auch ein paar Sachen nochmal ganz neue Bedeutung, und das ist toll. Aber irgendwie fand ich, dass zum Teil es doch sehr dünn ist, was eigentlich die Geschichte ist. Und mir war es ein bisschen zu sehr lustige kleine Details aneinandergereiht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass meine Erwartungen extrem hoch waren. Er hat mich trotzdem sehr gut unterhalten. Er ist natürlich total, also hektisch und kreischend und was auch immer. Also wer keinen hektischen Film anschauen möchte, der sollte es lieber sein lassen. Also ich habe auch das Gefühl, wenn du so nach einem kleinen Kind vorspielst, ist das ja hinterher außer Rand und Band, und du bereust das, glaube ich. Aber
ich habe einen Arbeitskollegen.
Wahrscheinlich, ja. Du hast einen Arbeitskollegen,
der ist so hektisch, da habe ich das Gefühl, dass ich danach total erschöpft bin. Ich mit dem eine Zeit lang geredet, aber egal.
Ja, also ich weiß ja, wie das ist, wenn dein Kind total aufgedreht ist wegen irgendwas, und das kann ich mir richtig vorstellen, wenn es ein bisschen älter ist und dann so einen Film gesehen hat, oje, oje. Ja, aber ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist ungemein unterhaltsam und ja, also sehr originell, und es ist einfach toll, wie diese Lego-Optik, wie das gemacht ist. Und ich habe am Anfang so ein bisschen gezweifelt, dass ich einen Draht zu diesen Figuren bekomme. Ich habe ja, da habe ich in der Vergangenheit ja auch schon drüber geredet, bei mir ist es schon so, dass ich bei Animationsfilmen häufig ein bisschen länger brauche, um so reinzukommen emotional. Aber jetzt bei dem Film ist es eigentlich eher so, dass er dann so lustig ist. Also dass so viele von den kleinen Details einfach so amüsant sind, dass das nicht so schwer gewogen hat. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen so, dass ich emotional so ein bisschen außen vor blieb. Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass die Hauptfigur eben so wenig bemerkenswert ist, dass man da nicht so ein, also ich nicht so ein Draht zu bekommen habe. Aber trotzdem auf jeden Fall super lustiger Film und Empfehlung für jeden, der sowas auch nur ein bisschen mag. Ich gebe 7,5 Punkte.
Okay.
Dann möchte ich dir doch...
Ob ich mir doch angucken möchte.
Ja, ich auch. Aber dann möchte ich jedoch nachhaltig die Minions empfehlen. Also wer da keinen Zugang findet, also dann keinen Zugang zu den Hauptfiguren.
Ja, gut. Die Minions sind natürlich super. Ich habe jetzt von jemandem auch gehört, dass er den Film ein bisschen enttäuschend fand nach Despicable Me. Aber werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen.
Das habe ich auch gehört. Aber ich habe ihm in der letzten Sendung, glaube ich, 9 Punkte oder so gegeben. Oh. Wovon 2 bis...
Du hast ihn total gefeiert.
2 bis irgendwas Punkte einfach... unfassbarer Niedlichkeitsbonus und die Tatsache, dass eine der Figuren Bob heißt, ist.
Oh.
Und Bob, ich hatte es letzte Sendung schon gesagt, aber du hast sie ja, glaube ich, noch nicht gehört, dass Bob vorgestellt wird mit dem Satz, das ist Bob, er ist ein Idiot.
Sehr gut.
Und dann aber ganz groß über sich hinaus wächst. Ja, Aha. Also das fiel mir nur gerade wieder ein bei Zugänglichkeit zu Zeichentrickfiguren oder Animationsfiguren.
Ja, also die Minions haben es bei mir auch ein bisschen leichter als die Lego-Figuren, muss ich sagen.
Ja, hast du früher mit Lego gespielt? Oder?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Aber ich finde eben, der Niedlichkeitsfaktor ist bei Lego jetzt nicht so hoch.
Das stimmt. Das
ist halt schon, also die Attraktion ist was anderes. Und deswegen ist das ein bisschen schwieriger, also für mich zumindest. Aber das ist einfach die Welt im Lego-Film am Anfang, eben diese Welt, in der auch dieses Everything is Awesome, dieses Lied kommt, was das Lieblingslied von allen ist. das ist einfach super gut gemacht. Also das ist eben so, eigentlich so eine totalitäre Welt, wo eben alle total gut drauf sind und alles durchgeplant ist. Und unsere etwas einfach gestrickte Hauptfigur ist eben total begeistert davon, in so einer Welt zu leben. Und erst nach und nach wird ihm dann klar, dass es da vielleicht ein paar Probleme gibt und so. Ja, also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Okay. Ja, ich hatte ihn auch schon öfter so in der engeren Auswahl und dann ist er aber auch doch irgendwie immer wieder verschoben worden. Also irgendwann werde ich ihn noch gucken. Weil, ja, Everything is Awesome. Das reicht ja als Begründung.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass ich ihn auf jeden Fall nochmal schauen werde, irgendwann, wenn die Lydia alt genug ist. Und vielleicht finde ich ihn dann ja doch wieder besser als jetzt, wo er von den Jubelkritiken so ein bisschen, ja, bei mir ein bisschen zu hohe Erwartungen vielleicht geweckt wurden. Mal sehen.
Mal sehen.
So, haben wir sonst noch was oder war es das?
Also ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit Besuch bekommen, der sich bei mir in die Wohnung reingeschlichen hat. Insofern
also ich quasi, legalerweise.
Ja, legalerweise, das war so geplant. Insofern würde ich mich dann bald mal ausklinken, aber ich weiß nicht, wenn ihr noch ein Thema habt.
Der Bob so ganz chillig. Ja, ich habe jetzt Besuch bekommen.
Ja, die schleichen
sich hier. Die sind gerade durchs Fenster eingestiegen. Genau. Oh, setzt euch mal hin, nehmt euch ein Bier.
Haben noch nicht bemerkt, dass ich hier Sendung mache.
Nee, ich habe sonst kein Thema mehr.
Na dann, das war ja jetzt auch mal wieder eine Liste von Filmen, die wir so in der Menge auch schon länger nicht mehr hatten.
Ja.
Und insofern.
Ja, ich weiß ja nicht, was ihr gemacht
habt. Wo wir nicht mal außen rum plaudern mussten.
Tja, und wir haben keine Hörerfrage beantwortet. Das machen wir dann. Das nehmen wir uns für das nächste Mal vor.
Wobei wir zwischendurch wieder Hörerfragen gemacht haben.
Habt ihr ja? Habt ihr auch die Liste schön aktualisiert?
Ja, ich habe die Liste heute tatsächlich
sehr gut
nachträglich mal bearbeitet.
Entzückt.
Ja, weil ich dachte, dass bevor wir hier mit dir Sendung machen, kann ich die nicht in dem Zustand hinterlassen.
Also, wenn ich das mal sagen darf, ihr wirkt so viel besser organisiert als früher. Ich bin ja auch vollkommen begeistert, dass ich sehe hier, dass der Artikel sich quasi selbst schreibt für die Website schon, während wir die Sendung aufnehmen.
Das passiert immer. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich glaube, das ist der Stefan.
Ja, da steht Stefan Giesberg.
Ja.
Also, ich bin hingerissen von eurem...
Nee, das wirkt nur an der Oberfläche so.
Ah, okay, das macht nichts. Ich schaue nicht genauer hin.
Okay.
Hab keine Zeit.
Ich tanzen, dann bröckelt der Rost ab.
Ich habe nur gerade mal einen Kommafehler entfernt, Stefan.
Echt?
Was passiert denn da gerade?
Okay.
Der Herr Giesbert schreibt seinen Namen 20 Mal ins Dokument. Okay, es ist mal wieder das typische Ausfasern gegen Ende der Sendung, weshalb wir dann jetzt den Deckel drauf machen. Claudia, vielen Dank, dass du da warst. Komm recht bald wieder in die Sendung.
Ich danke euch. Ja, ich versuche.
Es gab ja schon in den Kommentaren, wurdest du ja schon erwartet. Wir haben das ja seit 3 Sendungen angekündigt, dass du zurückkommst.
Ah, okay.
Oder 2. Und
auch sehr zurückhaltend.
Ach,
oder?
Es war doch bestimmt der Stefan Kuh, oder?
Natürlich.
Ja. Ganz lieben Gruß speziell an dich, Stefan. Aber auch an alle anderen. Also ich versuche jetzt wieder regelmäßig dabei zu sein.
Gut. Dann schauen wir doch mal, ob das schon in der nächsten Woche soweit ist. Und bis dahin gerne Kommentare auf sneakpot.de. Ciao. Ja.
Bis bald.
Tschüss.